Ja, Sexualität, Teil 2. Danke an Pastor Bendix, er hat uns letzte Woche sehr deutlich gemacht durch die Geschichte von der Frau, die gesteinigt werden sollte und wo Jesus das verhindert hat. Dass wir alle da Gnade brauchen, genau wie diese Frau, und auch Veränderung. So, deshalb steht über dieser Predigt das Wort Erneuerung. Der Text ist in 1. Johannes 2, Verse 14 bis 17. Und vielleicht fragt ihr euch, was das überhaupt mit dem Thema Sexualität zu tun hat, aber ich denke, wir kriegen da noch die Kurve. Es geht auch um mehr als nur um Sexualität. Ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung, die hat das, denke ich, echt ganz cool übersetzt. Da heißt es: Lasst es mich noch einmal sagen, Kinder. Ich schreibe euch, weil ihr den Vater kennt. Väter, ich schreibe euch, weil ihr den kennt, der von allem Anfang an da war. Ihr jungen Leute, ich schreibe euch, weil ihr stark seid. Das Wort Gottes ist in euch lebendig und bleibt in euch, und ihr habt den Bösen besiegt. Liebt nicht die Welt, hängt euer Herz nicht an das, was zur Welt gehört. Wenn jemand die Welt liebt, hat die Liebe zum Vater keinen Raum in seinem Leben. Denn nichts von dem, was diese Welt kennzeichnet, kommt vom Vater. Ob es die Gier des selbstsüchtigen Menschen ist, seine begehrlichen Blicke oder sein Prahlen mit Macht und Besitz. All das hat seinen Ursprung in dieser Welt. Und die Welt mit ihren Begierden vergeht, doch wer so handelt, wie Gott es will, wird für immer leben. Was auffällt bei dem Text ist, dass es zuerst einmal mit einer Zusage. Ja, wir haben eben von der Identität gehört und versucht auch durch dieses Lied so wieder uns dran zu erinnern, wer wir eigentlich sind. Das macht der Schreiber hier auch. Vor einer gewissen Ermahnung kommt immer erst die Zusage oder die Erinnerung an das, was schon da ist. Lasst es mich noch einmal sagen, Kinder, sagt er. Also mit Kinder meint er jetzt nicht kleine Kinder, sondern die Kinder Gottes. Ja, also alle, sind alle mit angeredet. Lasst es mich noch einmal sagen, Kinder, ich schreibe euch, weil ihr den Vater kennt. Gott ist der Vater. Das war eins der wichtigsten Botschaften von Jesus. Und wir dürfen ihn kennen. Gott ist nicht weit weg oder unbekannt, sondern ist wie ein liebender Vater. Das haben wir oft gehört, das versuchen wir auch immer wieder zu verinnerlichen. Gott ist wie ein liebender Vater. Deshalb kennt er uns auch durch und durch. Ja, mit allem, was dazugehört, auch mit diesem Thema heute, mit dem Thema Sexualität. Väter, ich schreibe euch, weil ihr den kennt, der von allen Anfang an da war. Väter sind jetzt die gemeint, nicht nur die leiblichen Väter, sondern auch geistliche Väter, also reife Christen, die schon in Verantwortung stehen. Ich schreibe euch, ihr kennt den, der von Anfang an da war. Gott, der Vater, war von Anfang an da und ist damit auch Ursprung aller Dinge. Auch der Art und Weise, wie wir geschaffen worden sind, mit allem drum und dran. Und jetzt die dritte Personengruppe sind die jungen Leute. Man könnte auch sagen Jugendliche. Ihr Jugendlichen, ihr jungen Leute, ich schreibe euch, weil ihr stark seid. Das Wort Gottes ist in euch, lebendig und bleibt in euch. Und ihr habt den Bösen besiegt. Das ist eine starke Zusage. Also ich denke, nicht nur die Jugendlichen können das für sich nehmen. Ja, wirklich zu sagen, okay, ich bin stark. Das Wort Gottes lebt in mir und bleibt auch in mir. Und ich habe den Bösen besiegt. Ja, der Theologe in mir fragt sich jetzt natürlich, Moment mal, das ist doch alles das, was Jesus gemacht hat. Ja, also es ist seine Stärke. Gut, aber es heißt ja auch, das Wort Gottes ist in euch lebendig. Das ist ja auch das Wort, es geht um die Worte, die gesprochen wurden, aber es geht auch um das lebendige Wort Christus. Der lebt in euch und bleibt auch in euch. Und ihr habt den Bösen besiegt. Das heißt, dieser Sieg, den Jesus über den Teufel, über Satan und über diese Welt errungen hat, der lebt in euch und er bleibt auch in euch. Und deswegen, wenn wir in diesem Sieg stehen, können wir auch sagen, ja, ich habe den Bösen besiegt, ja, in Christus sozusagen. Das ist alles eine Erinnerung an das, was da ist. Und es bedeutet auch, wenn der Böse besiegt ist, dass ich jetzt das Feld einnehmen kann, dass ich jetzt das Land einnehmen kann. Ja, wenn der Feind erstmal, die Armee erstmal geschlagen ist, ja, ist ja leider im Moment leider sehr aktuell, dann können die Truppen da auch rein und dann kann man das wieder besetzen. So, ne? Das ist, wer wir sind. Der erste Teil, Vers 14. Und jetzt kommt im Prinzip, wer wir nicht mehr sind oder was nicht mehr zu uns gehört. Liebt nicht die Welt, hängt euer Herz nicht an das, was zur Welt gehört. Die Welt, hier steht nicht, liebt nicht die Schöpfung. Ja, ist immer wichtig, das nochmal zu sagen. Also es geht nicht um so eine Art Ablehnung von allem, was es gibt. Ja, wir lieben die Schöpfung. Ja, Gott hat sie wunderbar gemacht. Es geht auch, hier steht auch nicht, habt nicht lieb die Menschen in dieser Welt. Ja, also die haben wir natürlich auch lieb. Die sollen wir ja lieben. Die liebt auch Gott. Sondern was ist mit Welt gemeint? Es ist das, was die Menschheit ohne Gott sich einfallen lässt, wie sie ihr Leben bewältigen möchte. Es ist sozusagen die menschliche Kultur ohne Gott, die menschliche Lebensweise in diesem Weltzeitalter, die eben durchzogen ist von Sünde, Egoismus, Gier, Korruption, Ausbeutung, Vergänglichkeit, Unmoral und jetzt könnte ich noch vieles weitere aufzählen. Ja. Das, was der Mensch daraus macht, wenn er eben nicht an diesen Gott angedockt ist, der das Leben geschaffen hat, was er sich eben einfallen lässt, um hier möglichst gut bei wegzukommen, sag ich mal, in diesem vergänglichen Leben. Und diese Kultur, diese Systeme, diese Welt, dieses jetzige Zeitalter steht eben im Kontrast zu dem Zeitalter Gottes, zur kommenden Welt, zum Himmelreich, zum Gottesreich. Wenn ich mit Jesus lebe, dann bin ich quasi aus dieser Welt rausgenommen, ja, innerlich sozusagen, obwohl ich ja noch in ihr lebe. Also Jesus sagt ja, ihr seid in der Welt, aber nicht von der Welt. Das ist genau das Ding. Genau, das heißt, ich lebe immer in so einer gewissen Spannung. Ich muss also hiermit klarkommen und vor allem hat diese Welt mich auch geprägt. Ja, bin ja hier nicht im Himmel groß geworden, also wahrscheinlich die meisten von euch sind da nicht groß geworden, sondern man hat eine gewisse Prägung aus dieser Welt. Und jetzt kommt aber diese neue Welt, ja, die alte Prägung nach und nach ersetzen möchte. Die neue Welt ist so viel beständiger und schöner wie die alte Welt. Und der Satz, wenn jemand die Welt liebt, hat die Liebe zum Vater keinen Raum in seinem Leben. Das ist natürlich ein krasser Satz. Ja? Ich stelle mir es so vor, ja, ganz praktisch, also stelle ich mir es tatsächlich so vor, Gottes Liebe zur Welt ist ja immer da. Aber wenn ich eben dieser Liebe Gottes nicht den Raum gebe, sondern noch diese Liebe zur Welt habe, dann erlebe ich nicht, wie Gott mich verändert. Ja, ich muss mich entscheiden. Jesus sagt einmal in Bezug auf Besitz, du kannst nicht Gott dienen und dem Mammon. Ja, also Mammon ist sozusagen das vergötzte Geld, wo es ja auch viele weltliche Systeme gibt mit Korruption und allem möglichen, wie man das so handhaben kann. So, das heißt, wenn ich jetzt in dem Bereich sage, naja, das liebe ich aber, ich liebe es irgendwie gierig und raffen und konsumieren und so und dann findet in dem Bereich auch die Liebe Gottes keinen Raum, weil dann findet keine Veränderung statt, weil ich an dem Alten festhalte. So ist es auch im Bereich, eigentlich überall, also auch im Bereich der Sexualität. Ich brauche eine Bereitschaft, diese Welt eben nicht mehr zu lieben. Ja? Und damit die Liebe des Vaters in diesem Bereich des Lebens auch ihren Raum findet. Vers 16. Denn nichts von dem, was diese Welt kennzeichnet, kommt vom Vater. Ob es die Gier des selbstsüchtigen Menschen ist, seine begehrlichen Blicke oder sein Prahlen mit Macht und Besitz, das hat alles seinen Ursprung in dieser Welt. Hier sind so drei interessante Begriffe, die wir uns kurz näher anschauen wollen. Die Gier des selbstsüchtigen Menschen, auch bei Luther des Fleisches Lust, ja, wenn das noch was sagt, des Fleisches Lust, da geht es um diese selbstsüchtigen Wünsche. Auch eine andere Übersetzung nennt es die Sucht nach körperlichem Genuss. Die des Fleisches Lust. Ja. Das entsteht quasi dann, wenn sich meine gottgegebenen körperlichen Bedürfnisse, die ja da sind, ne, auch im Bereich der Sexualität übrigens, falls ihr das schon gemerkt habt, wenn sich das paart mit meinem sündigen Egoismus, dann entsteht des Fleisches Lust, ja, oder ein selbstsüchtiger Wunsch. Ja. Jetzt habe ich ein Beispiel, ich weiß nicht, ob das passt, aber weil ich mich da auch schuldig bekennen muss. Ja. Wenn ich jetzt also vor dem Fernseher sitze und mir eine ganze Tüte Chips reinziehe, ne, dann ist das dann geht es darum, ein körperliches Bedürfnis zu befriedigen, auf eine gewisse ungesunde Art und Weise, ja, und ganz allein. Wenn ich das jetzt vergleiche mit einem schönen Familienessen, ja, oder einem schönen Essen mit Freunden, wo einer was Leckeres und vielleicht auch Gesundes gekocht hat, ja, wo man Gott Danke sagt und jetzt eine gute Gemeinschaft noch nebenher hat und das Essen genießen kann, dann ist das was anderes. Ja. So, ich weiß nicht, ob ihr mir folgen könnt, ja, weil nicht, man kann ja mal ein paar Chips essen, aber es ist so ein bisschen, wenn die Bibel in diesen Bereichen zur Buße auffordert, es geht schon teilweise sehr tief, ne? Und natürlich würde jeder sagen, ja, dieses schöne Essen, das ist eben besser und das entspricht auch mehr Gottes Willen, weil es ist Gemeinschaft da und Danksagung und es ist gesund. Aber die einsame Tüte Chips vorm Fernseher, ja, würde man sagen, das ist natürlich nicht so gesund. Trotzdem machen wir es, ja. So, also ich zumindest ab und zu. Aber nicht die ganze Tüte, muss ich so sagen. Genau. Da reißt mich dann schon zusammen. Genau. Ich will nochmal ein anderes Beispiel bringen für das Fleisches Lust. Ich mache einen ehrenamtlichen Dienst. Aber letztlich mache ich den eigentlich nur, damit ich mich verwirklichen kann, damit ich irgendwelche Anerkennung bekomme oder vielleicht ich sogar einen Posten bekomme. Das ist was anderes, wie wenn ich meine Gaben einbringe, damit die Gemeinschaft was von hat. Ich will so ein bisschen auf den drauf, dass wir so merken, da ist ein Bedürfnis, auch vielleicht sogar ein gottgegebenes Bedürfnis, sich was zu bewirken, sag ich mal. Aber ich kann es eben auf eine fleischliche Art erfüllen, auf eine egoistische Art, auf eine selbstsüchtige Art, oder ich kann es mit Jesus machen. Was heißt das jetzt in Bezug auf Sexualität? Das Bauen einer Gemeinschaft, ja, einer Ehe und Familie, das ist die ursprüngliche Idee Gottes seit Anbeginn der Schöpfung. Ja. Adam und Eva, Mann und Frau, Kinder kriegen und Spaß dabei haben, sage ich mal. Ne? Und auch ein Fleisch werden, sich verbinden. Eine Partnerschaft, die neues Leben hervorbringt. So, die Welt macht aber aus der Sexualität etwas anderes. Sie betont die Lust, die ja da ist. Also ohne das würde es ja gar nicht funktionieren. Also kann man auch Gott für danken, ja, dass man so gebaut ist. Und ja, dank doch mal für deine Hormone, anstatt immer nur drunter zu leiden. Aber es gibt eben auch die andere Seite, die der Verantwortung, wenn ich jetzt eine Ehe, ja, das ist ja Das bedeutet ja eine gewisse Verantwortung. Man entscheidet sich, mit dem Mensch ein Leben lang zusammen zu bleiben. Und wenn man noch Kinder bekommt, das weiß jeder, also das ist ein Haufen Verantwortung, ja. Und ein Haufen Einsatz und Arbeit erfordert, und dass ich dann auch mit meinem Partner irgendwie funktioniere, um das alles bewältigen zu können. Das wird in einer logischerweise in einer egoistischen Denkart natürlich gerne vernachlässigt. Da geht es ja vor allem um mich. Oh, wer wird uns erlösen aus diesem verfallenen Leib? Genau. So, zweites Wort, die Augenlust. Ne, so nannte das Luther, also die gierigen Blicke, die begehrlichen Blicke. Auch das, da ist ja was auch von Gott Geschaffenes drin, was Gutes, ja. Bendix hat es ja letzte Woche auch ein bisschen persönlich beschrieben, wie das so läuft bei vielen Männern, würde ich mal sagen, will auch keine Klischees bedienen, aber ist tatsächlich auch meine Erfahrung, dieses eine Frau schön finden, ja, und sexy finden und so. Das ist ja, also ohne das würde ja auch nichts laufen, ne? Also ohne das würden die Männer in ihrer Welt bleiben und die Frauen in ihrer Welt und ja, viele Probleme hätten wir dann nicht, aber wir hätten eben auch keine Babys und uns würde es gar nicht geben. Ja, sagen wir mal ganz kurz, ja. So, also das muss schon irgendwie laufen, deshalb, das hat Gott so installiert. Was macht allerdings die Welt da draus? Versuchung, Verführung, Kommerz, ja, sexuelle Reize werden eingesetzt, um Produkte zu verkaufen, positiv in unserem Gehirn zu verknüpfen, Missbrauch einer gottgegebenen Eigenschaft für Gewinn und Manipulation. Ja. Heutzutage helfen uns auch viele Algorithmen, dass wir dann genau das sehen, wo wir drauf anspringen. Ja. Ich denke auch manchmal so, wenn man einen Spielfilm sieht, man sieht dann so eine Sexszene, ne? Ja. So, was soll man dazu sagen? In 99% aller Fälle, behaupte ich jetzt einfach mal, ist es keine realistische Darstellung einer schönen Sexualität innerhalb einer Ehe, sondern meistens geht es um Ehebruch, wilde Affären und es ist sehr seltsam oft dargestellt. Ja, meine Frau und ich schmunzeln uns dann manchmal an. Es wird natürlich gerne übertrieben und so weiter. Das ist Augenlust, ja. Die Frage ist, lassen wir uns von sowas ködern? Schaffen wir es, das eben nicht zu lieben, ja, weil es zu dieser Welt gehört? Das dritte ist dieses hoffärtige Leben, nannte das Luther. Also der Hochmut des Lebens, ein unverschämter Geltungsdrang, ein Prahlen mit Macht und Besitz. Auch hier steht, dass ich die eigenen Bedürfnisse, dieses Fleisch, dieses ungeheiligte Ich-Sein wieder im Vordergrund. Was zeige ich von mir? Zeig, was du hast oder fake es. Damit meine ich nicht, wenn sich jemand mal seine gottgegebene Schönheit etwas herausstellt oder betont, vielleicht zu einem besonderen Anlass, wegen mir auch gerne zum Gottesdienst, habe ich überhaupt kein Problem mit. Aber ich meine dieses Prahlen mit sexuellen Reizen oder eben auch, warum es hier wahrscheinlich mehr eher ging, um Besitz und Konsum. Und auch Sexualität ist ja oft zu so einer Art Konsumware verkommen und es geht dann nicht mehr so um den Mensch, um diesen würdevollen Mensch, sondern das wird so instrumentalisiert. Dagegen gibt es ja, finde ich, zu Recht im Moment auch einen kleinen gesellschaftlichen Aufstand, dass Frauen einfach sagen, sowas machen wir nicht mehr mit, ja, finde ich eigentlich ziemlich cool, ja. Okay, was machen wir jetzt mit diesen weltlichen Dingen, die wir nicht leben sollen, lieben sollen? Es geht ja im Leben mit Jesus um eine Wiederherstellung der Dinge, wie sie eigentlich sein sollten. So ist es auch mit der Sexualität. Wozu hat Gott das uns denn alles gegeben, ja? Um in einer liebevollen Gemeinschaft im Rahmen eines Raumes, eines Schutzraumes der Ehe neues Leben hervorzubringen und die Partner binden sich dabei aneinander durch Intimität. Das ist dieses Einfleisch, was wir ganz am Anfang der Bibel lesen. Und wenn es gut läuft, kommen Babys dabei raus. Aber die Welt ohne Gott verzerrt sozusagen diese Gabe, entwurzelt sie und macht daraus etwas draus, was gar nicht dem Ursprung entspricht. Etwas eigentlich Gutes, Reines, Schönes wird in dieser Welt in etwas Leidvolles, Enttäuschendes, Verletzendes, Unwürdiges, Gieriges verkehrt. Und jetzt könnte ich zahlreiche Dinge aufzählen, wo ich das aktuell sehe, aber ich glaube, wer Gott da an seinem Gewissen arbeiten lässt, der wird die Dinge selber auch sehen. Ich habe jetzt mal eine kleine Tabelle gemacht. Ich stehe immer auf so Tabellen, weil ich immer denke, es hilft, möglichst viel Klarheit zu haben. Was gehört da eigentlich so zum Alten und was möchte uns Jesus Besseres dafür schenken? Genau, ich weiß nicht, wie es im Livestream kommt, ein bisschen außerhalb des Rahmens, vielleicht sieht man mich noch, vielleicht auch nicht, egal. Linke Seite, das Alte, das, was zur Welt gehört. Neue Seite, das Neue, das, was Jesus in uns freisetzen möchte, was er Besseres für uns hat. Da ist die Begierde des Fleisches, die selbstsüchtigen Wünsche, haben wir schon gehört. Was Jesus in uns freisetzen möchte, ist reine Leidenschaft, ja, also rein im Sinne auch von moralisch rein, ja? Dass wir auch das, was Gott uns gegeben hat, dass wir Liebe empfinden können, dass wir es einfach in die richtige Richtung lenken, zu unserem Partner oder auch zu Menschen, denen wir einfach nur dienen wollen. In dieser Welt entsteht auch manchmal Verkrampfung und Körperfeindlichkeit, gerade auch religiös getarnt. Das ist auch nicht, was Gott sich dabei gedacht hat, ja. Dass man so eine Verkrampfung da hat und sein alles irgendwie nur negativ sieht. Das ist aber leider oft die Prägung noch in unserer Kultur, ursprünglich durch die griechische Philosophie, die auch ins Christentum eingekehrt sind. Deshalb sind wir Christen manchmal so verkrampft. Ja. Hat nichts mit der Bibel zu tun, sondern hängt am Platonismus. Wer das näher wissen will, dem kann ich da ein paar Bücher in die Hand drücken. Dann unsere Beziehungsunfähigkeit. Die Systeme dieser Welt machen uns beziehungsunfähig. Das ist leider eine bittere Wahrheit. Ja. Und wenn wir Buße tun wollen, wenn wir umdenken wollen, dann müssen wir uns das ein Stück weit eingestehen, dass wir, ich sage jetzt mal, alle mehr oder weniger ein Stück beziehungsunfähig sind. Und manche hat es auch hart getroffen. Wenn du aus einem Elternhaus kommst, was geschieden ist, hast du schon nicht so einfach. Ja. Wenn du schlimme Dinge erlebt hast oder auch Missbrauch oder sowas, dann ist das schwer. Ja. Es ist so. Ja. Wenn man keine guten Vorbilder hatte im Leben, ja. Familie wurde immer nur gestritten und man weiß gar nicht, wie funktioniert denn das eigentlich, dieses Klarkommen im Alltag miteinander. Wenn man das nicht erlebt hat, dann ist das nicht leicht. Aber die gute Nachricht ist ja, Jesus setzt Beziehungsfähigkeiten uns frei. Er zeigt uns doch, wie wir vergeben können, wie wir Frieden halten können mit allen Menschen, wie wir so kleine Dinge, ja, dass man eben dann nicht von sich selber auch mal wegsieht und den anderen sieht, ne, den anderen höher achtet wie sich selbst. Das sind ja Dinge, die der Geist Jesus uns schenken will. Aber auch da ist es auch zu sagen, liebt nicht diese Welt, dass man auch mal sagt, okay, ich habe da eine schräge Prägung. Ich bin da nicht gut bei weggekommen. Ich bin unfähig. Und damit zu Jesus geht, das ist ganz wichtig. Damit man auch das Neue wirklich empfangen kann. Und dann sieht man vielleicht auch in der Gemeinde bei jemand, ach so geht das. Ich muss gar nicht einen riesen Aufstand machen, wenn da mich einer mal ein bisschen verletzt. Ich kann das auch schnell aus dem Weg räumen oder so. Ich lerne von den anderen. Ich lerne von Jesus. Ja, ich nehme seine Worte ernst. Und ich weiß, das ist ein lebenslanger Kampf bei vielen. Ja, das dauert, die eigene Beziehungsunfähigkeit zu verbessern. Und es wird auch nicht gerade besser durch die losen Familienstrukturen in unserer Gesellschaft, dass die Familien immer kleiner werden, viele Scheidungen, wenig kirchliches Leben. So, uns fehlen Vorbilder, was ganz normale Beziehungen angeht. Ich habe einen Podcast gehört von so jemand, der Leute einstellt und er sagt, er hat das Problem jetzt mit den jungen Leuten, die sind zwar alle top qualifiziert, aber da sind viele Narzissten dabei, die können nicht in einem Team, ja, dann haben die einen Konflikt, dann steigen die gleich wieder aus. Der war ganz verzweifelt, nicht über die Qualifikation, sagt, das ist alles wunderbar, die lernen auch super schnell, gibt denen da so ein paar Apps und dann können die alles ruckzuck, aber die einfachen menschlichen Sachen, das hat er irgendwie vermisst, ja, und sagt, das ist dann immer schwierig mit den Leuten. Ja, also dem müssen wir uns stellen. Oh, jetzt muss ich ein bisschen schneller durchgehen. Egoismus, Selbstlosigkeit, ist logisch, ne? Untreue, hinter der oft eine Angst steht, zum Beispiel die Angst, was zu verpassen oder so. Und Jesus setzt Treue frei. Verachtung ist der Tod einer Beziehung. Ja, man kann sich auch mal fetzen, man kann Konflikte haben, ist ja logisch, wenn, je enger man zusammenlebt, desto mehr muss man sich auch einigen. Aber wenn es zur Verachtung kommt, ja, und die Welt hat sehr menschenverachtende Systeme und Werte, wenn es so eine Verachtung sich in eine Ehe zum Beispiel einschleicht, dann ist der Ofen aus, dann ist es echt schwierig. Aber Jesus setzt das Gegenteil vor: Liebe, Ehre und Respekt. Ja. Gibt christliche Ehepaare, die fetzen sich an der Natur. Ja, ich kenne. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, okay, die ehren aneinander, ne? Die schätzen einander trotz allem. Die müssen nur irgendwie klarkommen. Das ist immer viel Diskussionsbedarf. Aber sie ehren einander, sie schätzen einander. Das ist diese Liebe. Und das ist eben auch was Jesus schenken will. Und dann hält es normal auch, ne? Dann wird es immer so ein ganz lustiges Ehepaar, was sich immer so ein bisschen gegenseitig auf die Schippe nimmt. Wenn die da durch sind, genau. Und natürlich Missbrauch, ein Riesenwort. Und der verantwortungsvolle Gebrauch steht dem gegenüber. Das ist auch ein Riesenproblem. Und auch das kommt im Moment mehr und mehr hoch. Erschreckend, ja, schlimm, aber auch gut, dass Dinge hochkommen und jetzt besser angegangen werden. Was wir also brauchen, ist ein neues Bild von Ehe und Beziehung. Und einen kritischen Blick auf unsere Prägung. Wie bin ich denn eigentlich geprägt worden? Was habe ich in der Familie gelernt? Manch Gutes bestimmt, aber auch manch Schlechtes, das ich ganz bewusst ablegen muss. Was vermittelt mir meine Kultur und die Medien? Wenig Gutes, ja, muss man dann schon suchen. Und da kann ich nur einen Tipp geben, sich lieber ein paar christliche Bücher reinzuziehen, auch gerade zum Thema Sexualität, wie jetzt irgendwas woanders, ja, weil da einfach Gottes Weisheit nicht drin ist, genau. Wo liegen aktuelle Herausforderungen, die gerade wir in unserer Zeit speziell haben? Weil wenn wir drüber nachdenken, okay, wie beeinflusst uns unsere Zeit, wie legen wir Dinge ab, möchte ich auch kurz auf die Herausforderungen eingehen, die speziell in unserer Zeit da sind. Erstmal muss man verstehen, bei dem Thema hat jede Kultur und jede Zeit ihre speziellen Herausforderungen. Im Alten Testament zum Beispiel war es ein Riesenthema, wir lesen das bei Abraham, bei anderen auch, wenn man kinderlos blieb, das war ein Riesenproblem. Da nahm man sich lieber eine zweite Frau oder zur Not auch noch eine dritte oder die Magd oder sonst jemand und fiel damit aus dem Rahmen, den Gott gesetzt hat, weil da so ein Leiden da war, Kinder zu kriegen. Aber die Geschichten der Bibel zeigen auch Gott, wie er das jetzt nicht direkt verurteilt, aber ganz klar die negativen Folgen davon aufzählt. Wenn du Macht hattest in der Welt des Alten Testamentes, das sehen wir bei König David und Salomo, war es ganz normal, dass du dann logischerweise auch viele Frauen hast. Das machen alle Könige so. Das hat auch was mit Politik zu tun, ne? Da will sich irgendein Stamm mit dir anschließen, dann schicken die da eine nette Jungfrau, dass du die heiratest und schon ist man verwandt und dann kann man die nicht bekriegen, dann gehören die zu einem. So, das war so ganz normal, ja. Deshalb hatte David bis zu 1000 Frauen, ja. Und vererbte die dann noch, also nicht nur die Frauen, die waren ja schon älter dann, aber vererbte diese ganze Kultur an seinen Sohn Salomo. Der machte das auch alles mit, obwohl Gottes Gebote in 5. Mose ganz klar sagen, ein König von Israel soll nicht viele Frauen haben. So, warum erzähle ich das? Ja, solche Probleme haben wir heute nicht mehr, Gott sei Dank. Genau, so, da ist auch viel passiert, ja, im Mittelalter war das, oder sagen wir, Frühmittelalter war das noch anders, die ganzen Stämme damals hatten dieselbe Denke, je mächtiger einer ist, desto mehr Frauen, ja. Gibt es heute noch Kulturen, wo das der Fall ist, ein Riesenproblem, Gott sei Dank haben wir das größtenteils hinter uns. Was sind heute die Herausforderungen? Ja, heute ist im Vergleich zu biblischen Zeiten eine Sache sehr herausfordernd, nämlich die Sexualität vor der Ehe. In biblischen Zeiten hat man sehr früh geheiratet und wurde auch später pubertär. Das heißt, die Leute wurden geschlechtsreif mit 14, 15, ja, und haben auch ungefähr in dem Alter geheiratet, vielleicht mit 16 oder 17, ne, so Spätzünder. Wenn jemand keine Frau gefunden hat oder keinen Mann, dann guckte der ganze Clan, wen gibt's denn da so, ne, und dann bekam man eine vermittelt, ja. So lief das. Also, Das hat auch mit der Kultur zu tun, ne? Die Leute wurden ja auch nicht so alt, das heißt, die mussten früh loskriegen mit den Babys kriegen. Babys war sowieso sehr wichtig für die gesamte Struktur und Versorgung und zur Vergrößerung des Clans. So, das heißt, es gab nicht das Problem wie heute, dass man mit der Sexualität so lange warten musste bis zur Ehe. Deshalb wird das in der Bibel auch nicht groß thematisiert. Ja. Was klar ist, aber dieser Rahmen, ne? Also dass dieser Rahmen, diese Ehe als lebenslange Gemeinschaft zwischen Mann und Frau, das ist Gottes Idee. Ja. Da hatten die damals, vor allem die, die irgendwie einen vermittelt bekommen haben, verkuppelt bekommen haben, die hatten natürlich ein anderes Problem. Da gab es auch viel Ehebruch und dann sowas wie Zweitfrauen und so Geschichten, ja, so Affären. Die hatten dann manchmal einen offiziellen Ehepartner und dann noch so einen richtigen, in Anführungsstrichen. Ne? So Probleme haben wir heute auch nicht. Wir suchen uns den Partner aus. Was wir für ein Problem haben, ist, dass wir meinen, also wir werden erstens werden wir früher geschlechtsreif und dann dauert es sehr lange, bis wir heiraten, ja, weil das irgendwie total kompliziert geworden ist, sag ich mal, ja, einen Partner zu finden und so, weil wir da auch ganz andere Herausforderungen haben. Das heißt, viele heiraten dann erst mit 30 oder so und haben eine Spanne von 15 Jahren oder sowas, wo sie eben keine Sexualität leben können, weil sie noch keinen Partner haben. Das ist unsere Herausforderung, eine von den vielen. Ich könnte auch über Pornografie und alle möglichen Sachen reden, aber das ist so eine Herausforderung, die wir haben. Das müssen wir einfach wissen. Trotzdem hat sich ja nichts an dem Rahmen geändert, dass Gott sich die Ehe wünscht für Mann und Frau. So, und das Ziel, damals wie heute, ist es immer sozusagen, im Rahmen zu bleiben. Nur die Herausforderungen und das Leiden haben sich geändert. Ja? Und um im Rahmen zu bleiben, braucht es eine andere Art von Leiden, wie eben zu biblischen Zeiten. Aber leicht war es nie. Leicht ist es nie zu sagen, ich möchte den Willen Gottes leben und mich damit gegen die Kultur und den Druck, den die Kultur aufbaut, zu stellen. Leicht ist es nie. Leicht ist es nie, das, was einem die Welt anbietet, kritisch zu betrachten und bewusst abzulehnen. Leicht ist es nie, an der eigenen Beziehungsfähigkeit zu arbeiten. Aber die gute Nachricht ist, Jesus hilft dabei. Aber ich weiß, es ist ein Riesenthema. Und es gibt auch Leute, die sagen, das ist mir alles zu kompliziert. Ich verzichte drauf. Paulus war so einer. Er sagt, Familie, das geht mit meinem Art, wie ich lebe, geht es nicht gut zusammen, also verzichte ich drauf. Er fand es gut. So kann man es natürlich auch lösen. Und das ist ein Weg, der heute so ein bisschen kritisch beäugt wird, was Leute nicht mehr nachvollziehen können. Aber das ist ein Weg, den Christen durch die Kirchengeschichte hindurch immer wieder gefunden haben und immer wieder gegangen sind. Und dadurch ist eine Menge Segen entstanden. Heute wird das teilweise so ein bisschen schlecht geredet, weil das Zölibat so unter Kritik gekommen ist und sowas. Aber man muss da auch mal genau hinschauen. Wer freiwillig sagt, ich verzichte auf das ganze Thema und auch auf Besitz, das machen ja auch viele dann, sagen, okay, das ist mir auch alles zu kompliziert, das raubt mir nur die Zeit. Wir leben kommunitär, das, was wir wirklich brauchen, teilen wir uns. So, und dann hast du die ganze Besitzsache hast du relativ easy geregelt, ja. Sexualität, Familie wird einfach darauf verzichtet. So, und dann hast du tatsächlich, was ja heute auch ein Luxus ist, Zeit für Gott und Zeit für deinen Nächsten. Also, das kann man niemand vorschreiben, so zu leben. Ja, weil das ist schon, ja. Aber ich möchte es trotzdem mal kurz erwähnen, weil das eine Lösung ist, die Kirche erfunden hat, um mit diesem Weg umzugehen. Und es geht auf Paulus zurück. Petrus hatte seine Frau dabei, ja, der war verheiratet, der ist dann mit seiner Frau rumgezogen. Paulus hat gesagt, ich mache das mal anders. Und hat um des Himmelreiches willen auf das alles verzichtet. Ich möchte es nur mal erwähnen, dass das auch gibt und dass wir das auch feiern sollten, wenn einer sich für diesen Weg entscheidet. Nicht, dass es besser ist als Eheleben, sagte Paulus auch, der eine so, der andere so, ist beides super. Aber das so gibt es halt auch. Und heutzutage ist es nicht mehr so in, aber vielleicht ist es ja was für den einen oder anderen. Vers 17, und die Welt mit ihren Begierden vergeht, doch wer so handelt, wie Gott es will, wird für immer leben oder in Ewigkeit bleiben. Das ist noch besser übersetzt. Genau. Das ist ein Riesentrost. Ja, in all dem. Wenn ich es eben nicht schaffe in der Ehe oder vor der Ehe, wenn ich an die Grenzen meiner Beziehungsfähigkeiten komme oder niemand finde oder all das, dann tröstet der Gedanke, es vergeht sowieso alles. Ja. Also die Sexualität vergeht sowieso. Im Himmel werden wir sein wie die Engel, sagt Jesus. Ne? Also das hat sich dann sowieso erledigt. Aber auch die Welt mit ihren Begierden. Wenn ich merke, ich schaffe es nicht, da meine schrägen Prägungen komplett zu überwinden. Ja. Oder ich bin da so kaputt in dem Bereich. Was soll ich tun? Ja. Letzten Endes, finde ich, ist das ein Trost. Das heißt, die Welt wird mit ihren Begierden vergehen. Das heißt, auch die Überreste der Welt in mir werden vergehen. Es macht auch zusätzlich nochmal Mut, sich eben nicht das zu lieben, was da vorgegeben wird oder vorgegeben werden soll, sondern es wirklich abzulehnen, weil es vergänglich ist. Aber wer so handelt, wie Gott es will, der wird für immer leben oder in Ewigkeit bleiben. Ist eigentlich noch besser, weil wir sind in der Ewigkeit schon angedockt und wir bleiben auch in ihr. In diesem Leben leben wir aus der Gnade und erleben immer wieder Veränderungen durch Jesus. Wir befinden uns in einem Weg der Verwandlung, in der Jesus uns mehr und mehr so freisetzen will, zu leben, wie Gott es will. Ja, lass uns doch da beten und jeder kann im Stillen auch dieses Thema mal Gott hinhalten. Ja, Jesus, du hast uns aus dieser Welt rausgeholt. Dafür danken wir dir. Du siehst aber auch noch, was wir da alles gelernt haben oder was uns immer noch beigebracht wird. Das schenkt Unterscheidung, dass wir das Gute, Ehrbare, Schöne, das von dir Geschaffene trennen können von dem, wo es menschenverachtend oder unehrenvoll zugeht. Dass wir da ein feines Gewissen haben. Und wir bringen dir all das, wo wir selber in dem Bereich nicht perfekt sind oder uns alte Prägungen noch haben, dass du das erneuerst. Danke, dass bei dir so viel Besseres vorhanden ist. Danke, dass du uns kennst und weißt, wie wir sein sollten, so wie wir ursprünglich geschaffen wurden. Wir bringen dir alle Nöte in dem Bereich, alle Freuden. Danke, dass wir das alles mit dir besprechen können. Ja, sei du Herr über unser Leben. Wir legen dir auch diesen Bereich hin. Und vielleicht ist jemand hier, der sagt, ich habe Jesus noch nie an diesem Bereich gelassen. Dann lass ihn doch da heute rein. Sag hier, Jesus, so bin ich. Oder sagen wir mal so war ich vielleicht. So bin ich vielleicht immer noch, aber ich kann anders werden. Ja, weil du jetzt in mir lebst. Er kennt dich sowieso. Er weiß sowieso, was abgeht. Leg es ihm doch hin, dass da Veränderung und auch Heilung reinkommt.